Kapitel 45 Das Geheimnis der Bosheit. In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher kündigte der Apostel Paulus einen großen Abfall an, der zur Einsetzung der päpstlichen Macht führen würde. Er sagte:
Der Tag des Herrn kommt nicht, bevor der Abfall komme und der Mensch der Bosheit offenbart werde, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.
Der Apostel warnte seine Brüder außerdem vor dem Geheimnis der Bosheit. Schon zu jener Zeit erkannte er die Irrtümer, die sich in die Gemeinde einschlichen und den Weg für die Entwicklung des Papsttums vorbereiten würden. Schritt für Schritt, zuerst ganz leise und verstohlen. Als es aber an Kraft zunahm und den Geist der Menschen beherrschte, noch offener wurde das irreführende, gotteslästerliche Werk des Geheimnisses der Bosheit vorangeführt. Fast unbemerkt fanden die heidnischen Gebräuche ihren Weg in die christliche Kirche. In der Zeit der heftigen Verfolgungen, die die Gemeinde unter dem Heidentum erlitt, wurde der Geist der Kompromisse und Zugeständnisse eine Zeit lang zurückgehalten. Doch als die Verfolgungen aufhörten und das Christentum an die Höfe und in die Paläste der Könige vordrang, wurde die demütige Einfachheit Christi und seiner Apostel aufgegeben und durch Prunk und Stolz der heidnischen Priester und Herrscher ersetzt. Menschliche Theorien und Traditionen traten an die Stelle der Forderungen Gottes. Die nominelle Bekehrung Konstantins in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts verursachte große Freude. Unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit drang jedoch die Welt in die Kirche ein. Das Verderben schritt nun schnell voran. Das anscheinend verschwundene Heidentum wurde zum Sieger. Sein Geist herrschte in der Kirche. Heidnische Lehren, Zeremonien und Aberglauben wurden in den Glauben und im Gottesdienst der bekennenden Nachfolger Christi eingeschlossen. Dieser Kompromiss zwischen Heidentum und Christentum führte zum Auftreten des prophetisch vorhergesagten Menschen der Sünde, des Widersachers, der sich über Gott erhebt. Dieses gigantische System falscher Religion ist ein Meisterstück der Macht Satans, ein Denkmal seiner Bemühungen, um sich selbst auf den Thron zu setzen und die Erde nach seinem Willen zu beherrschen. Die Kirche suchte die Gunst und Unterstützung der Großen auf Erden, um sich weltliches Ansehen und Ehren zu sichern. Da sie Christus auf diese Weise verworfen hatte, sah sie sich veranlasst, dem Repräsentanten Satans, dem Bischof von Rom, zu unterwerfen. Eine der großen Lehren Roms lautet, dass der Papst das sichtbare Haupt der weltweiten Kirche Christi ist und ihm die höchste Autorität über alle Bischöfe und Pastoren in allen Teilen der Welt verliehen wurde. Darüber hinaus maß sich der Papst die Titel der Gottheit an. Satan wusste nur zu gut, dass die Heilige Schrift es dem Menschen ermöglicht, seine Täuschungen zu erkennen und seiner Macht zu widerstehen. Selbst der Erlöser der Welt hatte seinen Angriffen durch das Wort Gottes widerstanden. Bei jeder Versuchung hatte ihm Christus das Schild ewiger Wahrheiten entgegengehalten und gesagt.
Es steht geschrieben.
Jeder Einflüsterung des Feindes hatte er die Weisheit und Kraft des Wortes entgegengesetzt. Um seinen Einfluss auf die Menschen weiterhin auszuüben und die Befehlsgewalt des päpstlichen Thronräubers durchzusetzen, musste Satan die Kenntnis der Heiligen Schrift verhindern. Denn die Bibel erhöht Gott und weist sterblichen Menschen ihre wahre Stellung zu. Deshalb mussten die heiligen Wahrheiten geheim gehalten und unterdrückt werden. Die römische Kirche übernahm diese Logik und verbot jahrhundertelang die Verbreitung der Bibel. Die Menschen durften sie weder lesen noch in ihren Häusern haben, und gewissenlose Priester und Prälaten legten ihre Lehren zur Unterstützung ihrer eigenen Behauptungen aus. Auf diese Weise wurde der Papst fast überall in der Welt als Stellvertreter Gottes auf Erden anerkannt, ausgestattet mit größter Autorität über Kirche und Staat. Nachdem das einzige zuverlässige Mittel zur Enthüllung des Irrtums beseitigt war, konnte Satan nach eigenem Willen handeln. Die Prophetie hatte vorausgesagt, dass das Papsttum Festzeiten und Gesetz verändern würde. Das ließ nicht lange auf sich warten. Um den Bekehrten aus dem Heidentum Ersatz für die Götzenanbetung zu bieten und die nominelle Annahme des Christentums zu fördern, wurde schrittweise die Verehrung von Bildern und Reliquien in den christlichen Gottesdienst eingeführt. Der Erlass eines allgemeinen Konzils setzte schließlich das System der Abgötterei durch. Um dieses frevlerische Werk zu vervollständigen, maßte Rom sich an, das zweite Gebot, das die Bilderanbetung verbietet, aus den 10 Geboten Gottes zu streichen und das 10. Gebot zu teilen, damit die Anzahl erhalten blieb. Die Bereitwilligkeit, dem Heidentum entgegenzukommen, öffnete den Weg für weitere Missachtung der himmlischen Autorität. Satan verfälschte auch das 4. Gebot und versuchte, den Sabbat aus dem Weg zu räumen, den Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hatte. Stattdessen erhob er den heidnischen, ehrwürdigen Tag der Sonne zum Festtag. Diese Veränderung wurde zunächst nicht öffentlich versucht. In den ersten Jahrhunderten wurde der wahre Sabbat von allen Christen gehalten. Sie waren auf Gottes Ehre bedacht, glaubten an die Unveränderlichkeit seiner Gebote und bewachten voller Eifer seine heiligen Lehren. Aber Satan wirkte mit großer Spitzfindigkeit durch seine Werkzeuge, um sein Ziel zu erreichen. Um die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Sonntag zu lenken, wurde er zum Festtag zu Ehren der Auferstehung Christi erklärt. Am Sonntag wurden Gottesdienste gehalten, doch betrachtete man ihn mehr als einen Tag der Erholung, während der Sabbat immer noch geheiligt wurde. Als Konstantin noch Heide war, erließ er eine Verfügung, die im gesamten römischen Kaiserreich die allgemeine Beobachtung des Sonntags als Festtag vorschrieb. Auch nach seiner Bekehrung blieb er ein standhafter Verteidiger des Sonntags. Und im Interesse seines neuen Glaubens wurde sein heidnischer Erlass mit Gewalt durchgesetzt. Aber die diesem Tage beigemessene Verehrung genügte trotzdem nicht, um die Christen von der Beobachtung des wahren heiligen Sabbats des Herrn abzuhalten. Ein weiterer Schritt war notwendig. Der falsche Sabbat, das heißt der Sonntag, musste dem wahren Sabbat, das heißt dem Samstag, gleichgestellt werden. Ein paar Jahre nach Konstantins Edikt verlieh der Bischof von Rom dem Sonntag den Titel Tag des Herrn. Auf diese Weise wurden die Menschen schrittweise dazu geführt, dem Sonntag die gleiche Heiligkeit beizumessen. Trotzdem wurde der ursprüngliche Sabbat immer noch gehalten. Der Erzverführer hatte sein Werk noch nicht vollendet. Er war jedoch entschlossen, die ganze christliche Welt unter seinem Banner zu versammeln und seine Macht durch seinen Stellvertreter, den stolzen Papst, auszuüben, der beanspruchte, Stellvertreter Christi auf Erden zu sein. Durch halb bekehrte Heiden, ehrgeizige Prälaten und weltlich gesinnte Geistliche verwirklichte er seine Absicht. Von Zeit zu Zeit wurden umfangreiche Konzile abgehalten, bei denen die kirchlichen Würdenträger der ganzen Welt zusammenkamen. Fast bei jedem Konzil wurde der von Gott eingesetzte Sabbat ein bisschen mehr unterdrückt, während der Sonntag entsprechend erhöht wurde. So wurde der heidnische Festtag schließlich als göttliche Einrichtung verehrt, während der biblische Sabbat zum Relikt des Judentums erklärt und seine Beobachter verflucht wurden. Der große Abfall war gelungen und der Widersacher hatte sich über alles erhoben, was Gott oder Gottesdienst heißt. Er hatte es gewagt, das einzige Gebot des göttlichen Gesetzes zu ändern, das die ganze Menschheit unmissverständlich auf den wahren, lebendigen Gott hinweist. Im vierten Gebot wird Gott als Schöpfer der Himmel und der Erde offenbart, was ihn von allen falschen Göttern unterscheidet. Es war ein Gedenkstein an das Werk der Schöpfung, dass der siebte Tag als Ruhetag für die Menschen geheiligt wurde. Er sollte die Menschen für ewige Zeiten an Gott als die Quelle ihres Daseins erinnern und ihn zum Objekt ihrer Verehrung und Anbetung machen. Satan jedoch kämpft darum, die Menschen von ihrer Treue zu Gott und vom Gehorsam gegenüber seinen Geboten abzuwenden. Deshalb richtet er seine Angriffe besonders gegen das Gebot, das auf den Schöpfergott hinweist. Heute behaupten Protestanten, dass die Auferstehung Christi den Sonntag zum christlichen Sabbat gemacht hätte. Aber der biblische Beweis fehlt. Nicht einmal von Christus oder seinen Aposteln wurde diesem Tag eine solche Ehre gegeben. Die Beobachtung des Sonntags als christliche Einrichtung hat ihren Ursprung im Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon zur Zeit des Apostels Paulus sein Werk begonnen hatte. Wo und wann hat der Herr dieses Kind des Papsttums übernommen? Welchen stichhaltigen Grund gibt es für diese Veränderung, wenn die Heilige Schrift darüber schweigt? Endgültig wurde das Papsttum im 6. Jahrhundert eingesetzt. In der kaiserlichen Stadt wurde sein Machtthron errichtet und der Bischof von Rom wurde zum Haupt der gesamten Kirche erklärt. Das Heidentum hatte dem Papsttum Platz gemacht. Der Drache hatte dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Macht gegeben. Damit begannen die 1260 Jahre der päpstlichen Unterdrückung, die in den Prophezeiungen von Daniel und von Johannes vorhergesagt wurden. Christen wurden zur Entscheidung gezwungen. Entweder gaben sie ihre Reinheit auf und übernahmen die päpstlichen Zeremonien und Gottesdienste, oder Sie verbrachten ihr Leben in Kerkern oder starben auf Folterbänken und Scheiterhaufen oder durch das Henkersbeil. Jetzt erfüllten sich die Worte Jesu.
Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten, und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen.
Die treuen Gläubigen wurden heftiger verfolgt als zuvor, und die Welt wurde zu einem ungeheuren Schlachtfeld. Jahrhundertelang fand die Gemeinde Christi Zuflucht in abgelegenen und unbekannten Gebieten. Der Prophet sagte:
Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage.
Die Machtübernahme der römischen Kirche stellt den Beginn des dunklen Mittelalters dar. Je mehr ihre Macht zunahm, desto dunkler wurde es. Der Glaube richtete sich nicht mehr auf Christus, das wahre Fundament, sondern wurde auf den Papst verlegt. Anstatt ihr Vertrauen in den Sohn Gottes zu setzen, für Vergebung der Sünden und ewige Erlösung, blickten die Menschen auf den Papst, die Priester und Prälaten, denen der Papst die Autorität übertrug. Es wurde gelehrt, der Papst sei ihr Vermittler, und keiner könne sich Gott nähern, außer durch ihn. Er würde für sie an Gottes Stelle stehen. Und deshalb müssten sie ihm bedingungslos gehorchen. Abweichungen von seinen Forderungen waren ein ausreichender Grund für schärfste Bestrafung an Leib und Seele. Auf diese Weise wurde der Geist der Menschen von Gott abgelenkt und auf fehlbare, irrende, grausame Menschen gerichtet. Noch mehr, auf den Fürsten der Finsternis persönlich, der durch sie seine Macht ausübte. Sünde wurde unter dem Mantel der Heiligung verborgen. Doch wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird und die Menschen sich als höchste Autorität betrachten, kann man nur Betrug, Irreführung und erniedrigende Bosheit erwarten. Die Erhöhung menschlicher Gesetze und Traditionen führte ins Verderben, das immer das Ergebnis ist, wenn Gottes Gesetz verworfen wird. Dies waren gefährliche Zeiten für die Gemeinde Christi. Es gab in der Tat nur noch wenige treue Bannenträger. Obwohl noch Zeugen für die Wahrheit übrig geblieben waren, hatte es manchmal den Anschein, als hätten Irrtum und Aberglauben völlig gesiegt und der wahre Glaube sei von der Erde verschwunden. Man hatte das Evangelium aus den Augen verloren, doch das religiöse Formenwesen nahm immer mehr zu und die Menschen wurden mit strengen Forderungen belastet. Sie wurden nicht nur darin unterwiesen, allein den Papst für ihren Vermittler zu halten, sondern auch darin, ihren eigenen Werken zur Vergebung ihrer Sünden zu vertrauen. Lange Pilgerreisen, Bußübungen, Reliquienanbetung, Kirchenbauten, Schreine und Altäre, große Geldspenden für die Kirche, dies und vieles mehr wurde den Menschen auferlegt, um Gottes Zorn zu besänftigen oder sich seiner Gunst zu versichern. Als wäre Gott ein Mensch, den man mit Kleinigkeiten ärgern oder durch Gaben der Bußübungen besänftigen kann. Die folgenden Jahrhunderte waren geprägt von einer beständigen Zunahme römischer Irrlehren. Schon vor der Errichtung des Papsttums hatte man den Lehren heidnischer Philosophen Aufmerksamkeit geschenkt, die Einfluss auf die Kirche ausübten. Viele der angeblich Bekehrten hielten auch weiterhin an den Grundsätzen ihrer heidnischen Philosophie fest. Sie studierten sie nicht nur für sich selbst, sondern drängten sie sogar anderen auf, um ihren Einfluss auf die Heiden zu erweitern. Auf diese Weise wurden schwerwiegende Irrtümer in den christlichen Glauben eingeschleppt. Sehr beliebt war der Glaube an die natürliche Unsterblichkeit der Seele und ein Bewusstsein nach dem Tod. Diese Lehre war für die römische Kirche das Fundament für die Bittgebete zu den Heiligen und die Verehrung der Jungfrau Maria. Außerdem war dies der Ursprung für die Irrlehre von der ewigen Qual für die Unbußfertigen, die schon sehr früh im päpstlichen Glauben eingeschlossen wurde. Dadurch wurde auch der Weg für die Einführung einer weiteren heidnischen Erfindung bereitet, die von der katholischen Kirche Fegefeuer genannt und dafür benutzt wird, die leichtgläubige und abergläubische Menschenmenge zu ängstigen. Diese ketzerische Lehre behauptet, es würde einen Ort der Qual geben, an dem alle Seelen, die nicht für ewig verdammt worden seien, die Strafe für ihre Sünden erleiden müssen und von wo aus sie Zutritt zum Himmel erhalten, sobald sie von ihrer Unreinheit frei geworden sind. Damit Rom von den Ängsten und Fehlern ihrer Anhänger profitieren konnte, war noch eine Erfindung notwendig, die Lehre vom Ablass. Allen, die sich für die Kriege des Papstes zur Ausweitung seiner weltlichen Herrschaft oder zur Bestrafung seiner Feinde oder zur Ausrottung der Menschen, die seine geistliche Oberherrschaft ablehnten, anwerben ließen, wurde völlige Vergebung aller Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und der Erlass aller Qualen und verdienten Strafe zugesichert. Ferner wurde gelehrt, durch Geldspenden an die Kirche könne man sich von Sünden befreien und die Seelen verstorbener Freunde aus dem Fegefeuer freikaufen. Durch diese Mittel füllte Rom seine Kassen und unterhielt den Prunk, den Luxus und das Lasterleben der angeblichen Stellvertretung Jesu Christi, der keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegte. Die biblische Verordnung des Abendmahls wurde vom heidnischen Messopfer verdrängt. Päpstliche Priester täuschten durch ihr heuchlerisches und sinnloses Getue vor, Brot und Wein in Jesu Leib und Blut umzuwandeln. Mit gotteslästerlicher Anmaßung beanspruchten sie öffentlich die Macht, ihren Schöpfer zu erschaffen. Bei Todesstrafe wurde von allen Christen verlangt, ihren Glauben an entsetzliche, himmelschreiende Ketzereien zu bekennen. Alle, die dies ablehnten, wurden den Flammen übergeben. Die Glanzheit des Papsttums war die Mitternacht der weltlichen Moral, nicht nur dem Volk, sondern auch den Priestern war die Bibel fast unbekannt. Wie einst die Pharisäer hassten die päpstlichen Würdenträger das Licht, das ihre Sünden aufgedeckt hätte. Da Gottes Gesetz, der Maßstab der Gerechtigkeit, beseitigt worden war, übten sie schrankenlose Gewalt aus und verfielen zügelloser Verderbtheit. Betrug, Habgier und Verschwendung herrschten vor. Die Menschen schreckten vor keiner Gewalttat zurück, durch die sie Reichtum oder Ansehen gewinnen konnten. Die Paläste der Päpste und der Prälaten waren Schauplätze der niedrigsten Ausschweifungen. Einige der regierenden Päpste machten sich derart empörender Verbrechen schuldig, dass weltliche Herrscher versuchten, diese Würdenträger der Kirche abzusetzen, da man diese Monster nicht länger auf dem Thron dulden wollte. Jahrhundertelang gab es keinen wissenschaftlichen, technischen oder kulturellen Fortschritt. Sittliche und geistliche Lähmung hatte das Christentum befallen.